Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Jessica Stolmberg, guten Abend. 48 Mannschaften bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Das wird es bekanntlich 2026 geben, wenn Kanada, USA und Mexiko die WM austragen. Aber es gab beim Weltverband FIFA auch die Überlegung, bereits bei der nächsten WM in 3 Jahren in Katar von 32 auf 48 aufzustocken. Das ist aber nun vom Tisch. Wie die FIFA am Abend mitteilte, ist das in der Kürze der Zeit nicht mehr machbar. Die Infrastruktur ist nicht darauf ausgerichtet worden und ein Co-Gastgeber ließ sich nicht mehr finden. In Paris ist ein katarischer Sportfunktionär im Visier von Ermittlern. Mehr dazu später. Zuerst schauen wir in die Basketball-Bundesliga. Da hört man in der Regel immer die gleichen Namen, wenn es um den Meisterschaftskampf geht. Aber diese Saison macht ein kleiner Verein aus Niedersachsen auf sich aufmerksam, der es als Aufsteiger in die Playoffs geschafft hat. Raster Vechta. Vechta hat in diesem Viertelfinale im Modus Best of Five dem einstigen Serienmeister Brose Bamberg bereits einen Sieg abgerungen. Am Abend war dann Spiel 2 in Bamberg. Florian Hecht.
Sie haben wirklich alles gegeben, aber sie haben nicht gewonnen. Mit 98 zu 102 verliert Raster Vechta in Bamberg und das, obwohl sie deutlich besser in dieses Spiel hineingekommen waren, führten nach 10 Minuten bereits mit 4 Punkten. Aber dann begannen die Franken von jenseits der 3-Punkte-Linie zu treffen und hüllten sich den Vorsprung für die Halbzeit mit 35 zu 31. In der zweiten Halbzeit dann ging es hin und her bis in die letzten Sekunden dieses Spiels. Thomas Bray mit einem 3-Punkte-Wurf. Damit führte Vechta mit 2 Punkten, aber Tyrese Rice konnte ausgleichen mit der Schlusssirene. Damit ging es hinein in die Verlängerung, in der dann die Bamberger besser waren, vor allem besser ihre Freiwürfe trafen. Das war der Schwachpunkt bei Vechta, die Spiel 2 in Bamberg mit 98 zu 102 verlieren.
Wir bleiben örtlich in Oberbayern, schauen jetzt von Bamberg aus gesehen ins 60 Kilometer entfernte Nürnberg, wo beim Tennis-WTA-Turnier von 5 deutschen Starterinnen nur noch eine im Viertelfinale dabei ist. Annalena Friedsam.
Allerdings durch einen Sieg über eine andere Deutsche, Andrea Petkovic, erwischte einen völlig gebrauchten Tag und unterlag Friedsam glatt 3:6 und 1:6. Friedsam trifft jetzt auf die topgesetzte Kasachin Julia Putintseva, die zuvor mit Mona Bartel kurzen Prozess gemacht hatte. 6:7 und 1:6 hieß es am Ende aus Bartels Sicht. Auch die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki sucht weiter nach ihrer Form. Bei ihrer Zweisatzniederlage gegen die Kroatin Alja Tomiljanovic zeigte sie zwar ein paar gute Ansätze, aber auch fehlende Matchpraxis nach langwierigen Verletzungen. Ebenfalls raus die Dortmunder Qualifikantin Jule Niemeyer. Sie war gegen die Tschechin Kristina Pliskova chancenlos.
Oliver Tubenauer berichtete. Zum Fußball. Am 8. und 11. Juni sind die nächsten EM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Weißrussland und Estland. Heute hat Bundestrainer Joachim Löw seinen Kader bekannt gegeben. Peter Senger.
Der 22-Mann-Kader von Joachim Löw wurde in enger Abstimmung mit U21-Coach Stefan Kunz zusammengestellt. Denn im Juni steht auch die Mission Titelverteidigung bei der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino an. Fürs Tor wurden der Frankfurter Kevin Trapp, Rückkehrer Bernd Leno von Arsenal London für den verletzten Marc-André Ter Stegen sowie der weiterhin wadenverletzte Manuel Neuer von Bayern München nominiert. Im Mittelfeld steht Real Madrids Toni Kroos wegen Muskelbeschwerden nicht zur Verfügung. Mit Kehrer, Klostermann, Thar, Brandt, Havertz, Sané und Werner setzt der Bundestrainer auf 7 Spieler, die auch bei der U21 willkommen wären. Aber nur Thar und Klostermann werden nach den Spielen zum Team von Stefan Kunz weiterreisen.
Und wir bleiben gleich bei Personalien. Vizemeister Borussia Dortmund holt sich gerade diverse Nationalspieler ins neue Team, die diese Saison in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht haben. Nachdem gestern schon die Verpflichtung von Nico Schulz von Hoffenheim bekannt wurde, ging es heute weiter.
Auch Julian Brandt von Bayer Leverkusen kommt zum BVB. Der Nationalspieler erhält beim Vizemeister einen Vertrag bis 2024. Die Ablösesumme beträgt 25 Millionen Euro. Julian Brandt hatte in Leverkusen eine Ausstiegsklausel im Vertrag und machte davon jetzt Gebrauch. Brandt ist schon der 3. neue Hochkaräter beim BVB. Zuvor hatte Dortmund den Belgier Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach und Nationalspieler Nico Schulz von der TSG Hoffenheim verpflichtet. Auch sie haben beim BVB einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Für beide soll Dortmund jeweils zwischen 20 und 30 Millionen Euro Ablöse gezahlt haben.
Berichtet Uli Schäfer. Jetzt kommen wir zu einer sportpolitischen Entscheidung. Das Internationale Olympische Komitee will den Boxverband AIBA nach einer Reihe von Skandalen von den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ausschließen. Holger Gerska.
Es ist ein schwerer K.O. für den Weltboxverband. Die AIBA bleibt bis nach den Spielen von Tokio 2020 suspendiert. Aber es gibt trotzdem ein olympisches Boxturnier, das genau wie die Qualifikation dafür vom Internationalen Olympischen Komitee organisiert wird. Diese heutige Entscheidung muss noch durch die IOC-Vollversammlung Ende Juni formal abgesegnet werden. Der Weltboxverband hatte sich in den vergangenen Jahren mit dubiosen Personalentscheidungen, einem riesigen Schuldenberg und Kampfrichterskandalen ins Abseits manövriert. IOC-Präsident Thomas Bach sprach in seiner Begründung von schweren Verstößen gegen den Ethikcode und die sogenannte Olympische Charta. Für die Olympiaregierung ist die AIBA offenbar eine Art tickende Zeitbombe, denn es werden, Zitat, schwere rechtliche und finanzielle Probleme sowie eine Rufschädigung für das IOC und die olympische Bewegung befürchtet.
In Frankreich werden die Korruptionsermittlungen um die Vergabe der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2019, also in diesem Jahr, an Katar ausgeweitet. Neben dem Ex-Weltleichtathletik-Präsidenten Lamine Diack sind nun weitere Verdächtige im Visier und da geht der Blick nach Katar. Thomas Kistner.
Die Pariser Sonderstaatsanwaltschaft will neben Diack auch Youssef Al-Obaidi anklagen, den Generaldirektor des katarischen TV-Senders beIN Sports. Der 40-Jährige ist die rechte Hand des Senderchefs Nasser El-Khelaifi und sitzt im Verwaltungsrat von Fußballmeister Paris Saint-Germain. Al-Obaidi soll an Korruptionsabsprachen beteiligt gewesen sein. Es geht dabei um den Verdacht, dass die Leichtathletik-WM in Katar im kommenden Herbst gekauft worden ist. Während Ex-Leichtathletik-Weltverbandspräsident Lamine Diack Katars WM-Kandidatur vorantrieb, soll Schmiergeld an die Firma seines Sohnes Pamozzi Sport geflossen sein. Diese soll 3,5 Millionen Dollar von der katarischen Sportmarketingagentur Onyx kassiert haben. Und die wiederum gehört El-Khelaifi und dessen Bruder. Damit rückt auch El-Khelaifi stärker ins Visier der Ermittler. Er ist ein Multimanager. Ihm gehört nicht nur die Sportmarketingagentur, er ist zudem Chef des Fernsehsenders beIN Sports und er ist Präsident von Paris Saint-Germain. Damit ist El-Khelaifi eine zentrale Figur im Sport, wo sich Katar auf fragwürdige Art als Global Player etabliert hat. Untersucht wird bekanntlich auch seit Jahren, wie die Fußball-WM 2022 in den Golfstaat kam. Dass die Pariser Justiz El-Khelaifi nicht als Beschuldigten führt, hat nach Aktenlage auch prozesstaktische Hintergründe. In der Schweiz wird schon gegen den beIN-Senderchef ermittelt. Er soll, was er bestreitet, den früheren FIFA-Generalsekretär Jérôme Walck bei der Vergabe von Fußball-WM-Rechten bestochen haben. Und Beschuldigte dürfen schweigen.
Es gibt große Aufregung um die Entscheidung der nationalen Anti-Doping-Agentur NADA, dass Athleten jetzt auch kurz vor einem Wettkampf getestet werden sollen. Sebastian Krause.
Das sei das falsche Signal, sagt zum Beispiel Synchronschwimmerin Amelie Ebert aus Würzburg. Sie ist Athletenvertreterin, gehört zum Präsidium der unabhängigen Interessenvertretung Athleten Deutschland und ist dort für das Thema Anti-Doping zuständig. Anstatt den Sportlern eine weitere große Belastung aufzubürden, sagt sie, sollte das Dopingproblem von einer anderen Seite angepackt werden.
Also unsere Vorschläge waren, dass man das Whistleblower-System ausbaut. Das wird ja jetzt gerade auch schon gemacht. Wir haben auch gesagt, dass man eventuell Tests für Funktionäre, Trainer mit aufnehmen soll, dass man erstmal über die ganze Kultur nachdenken sollte, dass man mehr zu so einer Aufklärungskultur in dem Verband kommt und nicht so sehr jedes Problem so unter den Teppich kehrt. Das ist der Nährboden für solche kriminellen Strukturen.
Ganz abgesehen von einer möglichen Wettbewerbsverzerrung. Mit Dopingtests kurz vor dem Start werde in die direkte Wettkampfvorbereitung eingegriffen, sagt Athletenvertreterin Amelie Ebert. Und dann könnten die Sportler, die für eine solche Kontrolle ausgewählt werden, gegenüber den anderen im Wettkampf natürlich einen Nachteil haben.
Es ist ja so, dass jeder seine individuellen Wettkampfvorbereitungen hat und in seinem Tunnel ist, sich konzentrieren muss. Und wenn da so eine Kontrolle kommt, kann das doch zu enormen Verschiebungen kommen. Also wir wollen ja eigentlich als Ziel haben, den Wettkampf fairer zu machen. Und wir haben ein bisschen Sorge dafür, dass es gerade für die sauberen Athleten eigentlich ein noch größerer Nachteil wird.
Noch dazu, wenn bei den Tests Blutproben genommen werden, sagt Ebert. Da dürfe dann bei der Blutabnahme wirklich nichts schiefgehen.
Es müssen halt ganz geübte Ärzte sein, die das Blut abnehmen, weil wenn man durch die Vene sticht, kann zum Beispiel ein kleines Hämatom da sein. Wenn es dann um so Sportarten wie zum Beispiel Schwimmen geht, wo man den Arm auch immer komplett wieder anknicken muss, ist das eben schon störend.
Dopingtests direkt vor dem Wettkampf sind erlaubt und vereinbar mit den Anti-Doping-Regeln. Nur, ob die Tests im Verhältnis dazu stehen, was sie bringen, sprich, ob dann wirklich mehr Doper erwischt werden, muss sich jetzt erst zeigen.
Im Blutdoping-Skandal um den mutmaßlichen Drahtzieher Mark S. aus Erfurt rückt Biathlon als womöglich fünfte betroffene Sportart in den Fokus. Nach Informationen der ARD-Doping-Redaktion soll mindestens ein Biathlet zu den 6 noch fehlenden Athleten gehören, die zu den von der Münchner Staatsanwaltschaft bestätigten, aber nicht namentlich benannten 21 Sportlern zählen. Das war Sport aktuell mit Jessica Sturmbeck. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Nacht.